Die Vorbereitung auf die Geburt sollte man nicht schleifen lassen, weil die Geburt ist so ein extrem emotionales und auch energieaufreibendes Ereignis. Danach muss man erst mal heilen, dass man sich auch genug Zeit nimmt, sich dort ganz bewusst darauf vorzubereiten.
Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen.
Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder dazulernen.
Baby Steps, weißt
du? Hast du genug Zeit für das, was wirklich zählt? Der digitale Briefkasten von Peaks unterstützt dich genau dabei. Mit Peaks hast du alle Post an einem Ort und kannst sie mit wenigen Klicks schnell und einfach erledigen. Ganz nach dem Motto, weniger Papierkram und mehr Leben. Ein ganz herzliches Merci an unseren Sponsor.
Nadja Brenneisen hat früher als Journalistin gearbeitet. Jetzt ist sie Doula und Yoga-Lehrerin. Sie weiss viel zu erzählen über Ressourcen. Darüber, wie man gut auf den eigenen Energiehaushalt achtet, egal ob schwanger oder nicht. Ich habe sie auf einer wunderschönen Dachterrasse mitten in Zürich zum Gespräch getroffen. Dann hat es angefangen zu regnen und wir mussten schnell ins Haus wechseln. Viel Vergnügen beim Zuhören.
Du betreust ganz viele Schwangere, du bist Doula. Was ist das Wichtigste, was du einer Schwangeren ratest, um irgendwie so ein bisschen ihre Energie oder ihre Ressourcen zu pflegen?
Das ist eine schwierige Frage, weil es gar nicht so etwas gibt. Ich glaube, dass es mega wichtig ist, dass man überhaupt mal eine Bestandsaufnahme macht und sich klar wird, wie viele Ressourcen habe ich, wo kriege ich Energie her und in was investiere ich sie. Die meisten Schwangeren, mit denen ich arbeite, die arbeiten noch Vollzeit. Und ich habe es jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass gerade die, die eben auf der höchsten Flamme eigentlich arbeiten und auch irgendwo durch so den Anspruch an sich haben, möglichst viel zu arbeiten und halt wirklich bis zu der Geburt, weil ich liebe meinen Job und es ist irgendwo durch einen emanzipiert und man macht das so, dass bei denen dann oft doch irgendetwas passiert, sodass sie abschrauben müssen und dann müssen liegen oder dann vom Arzt aus reduziert wird. Und mein Ziel ist eigentlich, dass es nicht so weit kommt. Mhm. Und dass ich mit ihnen wie wirklich anschaue, dass zum Beispiel Schwangersein auch schon eine Art von Arbeit ist, die der Körper macht, dass es mega anstrengend ist für den Körper. Und dass ich auch finde, die Vorbereitung auf die Geburt sollte man nicht schleifen lassen, weil die Geburt ist so ein extrem emotionales und auch energieaufreibendes Ereignis. Danach muss man erst mal heilen, dass man sich auch genug Zeit nimmt, sich dort ganz bewusst darauf vorzubereiten. Und natürlich schauen wir Techniken an, aber ich denke, das ist dann mega individuell und es kommt darauf an, wie die Frauen das in ihrem Alltag vereinbaren und integrieren.
Ab wann begleitest du Frauen dann etwa?
Ab dem Zeitpunkt, wo sie mich engagieren. Also die früheste Frau, die mich engagiert hat, ist in der 7. Woche schwanger.
Wow!
Und die späteste ist 2 Wochen vor Termin.
Okay.
Also ganz unterschiedlich.
Ja. Ja. Und was ist dir am liebsten vom Engagement her?
Man kann natürlich am allermeisten arbeiten und auch irgendwo durch frühzeitig Problematik erkennen oder einfach einen schönen Aufbau hat, zusammen, je früher, desto besser. Jetzt, ich würde sagen, so auch wie bei den meisten Sachen, ab dem 3. Monat macht es sicher Sinn. Allerdings macht es für gewisse auch wirklich schon ganz früh Sinn, weil gerade die ersten paar Monate emotional anstrengend sind. Mhm. So überhaupt das mal verkraften, dass man schwanger ist. Für viele ist es, obwohl es ein Wunschkind ist, mega ein Schock. Erstmal, wie soll ich das jetzt in meinem Leben irgendwie, oder mit meinem Mann, wie wird meine Beziehung sich verändern und so weiter. Und dann kann es natürlich auch so passieren, du an der Seite zu haben, um die Themen durchzugehen und das zu besprechen.
Ja. Ist dann auch, eben, wenn du so früh dabei bist, besteht ja doch noch die Gefahr, dass die Schwangerschaft nicht glücklich endet. Also die besteht immer, aber in dem Zeitpunkt noch eher. Kannst du dann auch irgendwie begleiten, Ängste begleiten oder im Notfall auch Trauer begleiten?
Genau, ja. Also jetzt im Rahmen von unserer Ausbildung ist das auch ein Punkt. Aber das ist von Doula zu Doula sehr unterschiedlich. Jetzt ich persönlich mache es wenn sich jetzt ein Kind früher verabschiedet. Ich habe noch nie den Fall gehabt, dass es sehr spät sich verabschiedet hat. ich müsste selber schauen, ob ich das emotional stemmen könnte. Ich finde es aber ganz grundsätzlich sehr wichtige Arbeit und bin auch froh, dass es viele tolle Doulas gibt, die das ganz klar sagen, dass sie das machen und sich auch spezialisiert haben darauf.
Okay, ja. Dann könnte man sich immer noch so überwenden.
Genau, ja.
Du sagst gerade emotional, deine Arbeit. Was macht das mit dir, wenn du bei einer Geburt dabei bist?
Also man gebärt so ein bisschen mit. Also rein vom ja, energetischen ist es wirklich so ein bisschen, also ich lerne die Frauen wirklich lieben. Also ich nehme auch nur Anfragen an, wenn mir die Frauen sympathisch sind und jede Einzelne ist so besonders und wir arbeiten dann auf deren ihre persönliche Traumgeburt an und natürlich gibt es das, dass die Geburten zum Beispiel auch nicht so gut sind, wie sie sich das jetzt vorstellen und ich leide dann auch wirklich mit. Also ich, gewisse Doulas nennen sich so ein bisschen Freundin auf Zeit und ich finde, das, in diesem Aspekt trifft es das doch. Ja, wenn die Kinder dann auf die Welt kommen, ist für mich vor allem der besondere Moment gesehen, wie die Frau plötzlich wieder aufblüht, wie sie gerade das Wunder begreift oder halt vielleicht noch nicht ganz begreift, aber übermannt wird. Ich glaube, ich bin ein bisschen anders wie viele Doulas, die doch auch sehr gerne eben auch im Wochenbett sind und die Frauen auch betreuen und die Geburten so lässig finden, wegen diesen kleinen Babys.
Ja.
Ich habe es gemerkt in meiner Arbeit, das ist überhaupt nicht mein Fokus. Ich finde die Kinder wunderbar und ich finde es schön, dass es sie gibt, aber für mich steht eigentlich das Wohl von der Frau im Zentrum und darum ja, bin ich, solange es geht, einfach bei ihr, solange sie mich braucht, aber wenn das Baby dann da ist, dann ist es für mich auch okay, dann sie einfach ja, in diesem ganz engen Familienkreis zurückzulassen und dann ein paar Tage später schauen, wie es ihr geht.
Okay. Wenn du sagst, so eine Geburt, du schaffst ein bisschen mit, du hast selber einmal geboren bis jetzt.
Ja.
Wie ist die Erinnerung an das dann?
Also meine eigene Geburt hat mich zur Doula gemacht, würde ich sagen. Und zwar, weil sie leider sehr schlecht war. Ich hatte eine sehr dramatische Geburt gehabt. Zumindest eben auf der Akte steht, meine Geburt ist super gelaufen, alles perfekt. Ich selber habe sie ja sehr dramatisch erlebt und bin mir auch sicher, dass das dann schlussendlich auch die Immunkrankheit getriggert hat, was mich auch im ganzen Wochenbett wirklich an den Rand gebracht hat von meinen Ressourcen, von meinen Energien hin in einen wirklich Zusammenbruch. Also ich habe eine Autoimmunkrankheit gekriegt daraus und mit der vor allem eine ganz extreme Schlafstörung.
Okay.
Und ich bin mir relativ sicher, dass, oder ja, auch aus dem yogischen Background, den ich mitbringe, weiss ich, dass die Nervensysteme von Mama und Baby noch sehr lang, bis zu 5 Jahren, miteinander verknüpft sind. Und man hat, also es hat eins zu eins gespiegelt in meinem Sohn. Der hat nicht geschlafen, 8 Monate lang. Und wir haben uns so aufgeschaukelt bis mir. Also das Schlimmste war, nachdem ich einmal ein halbes Jahr nach der Geburt 5 Nächte nachher nicht mehr geschlafen habe, habe ich gedacht, ich kann mich jetzt einweisen. Und dann bin ich sehr froh gewesen, dass man dann herausgefunden hat, dass das eine Krankheit ist und dass die höchstwahrscheinlich im Geburtsprozess ausgelöst worden ist. Und so habe ich dann angefangen, mich mit dem auseinanderzusetzen und heilen und erstmal auf mich schauen und mich aufbauen und dann ja, irgendwo durch den Berufsweg einzuschlagen als Genesung hinsichtlich, dass ich möchte Frauen helfen, dass sie bessere Geburten können, dass sie da gestärkt rausgehen, statt geschwächt.
Was heißt denn traumatisch für dich? Was ist passiert?
Also ganz konkret, bei meiner Geburt ist es zum Einsatz von verschiedenen Schmerzmedis gekommen. Ich habe mich selber vorbereitet, ein bisschen mit Hypnobirthing, aber jetzt nicht so extrem. Ich habe das Buch gelesen und mir ein paar Atemtechniken angeeignet. Aber mehr eigentlich im Kopf. Ich habe sie viel zu wenig geübt.
Ja.
Also. Und ich bin dann in dem Spital von Wehen. Oh nein, zuerst genau bin ich im Spital und ich bin noch nicht gesehen, wie offen war. Man hat mich nach Hause schicken. Und zuerst hat man mir aber ein Tramal gegeben, um zu sagen, hey. Also man hat mir nicht gesagt, dass es Tramal ist, sondern sie haben mir gesagt, das ist ein Zäpfchen, das sie nehmen. Und mit dem entscheidet sich sozusagen, ob die Geburtswehen echt sind, also dann werden sie angeheizt sozusagen, oder es wirkt schmerzlindernd und sie können heimgehen und nochmal warten. Und mich hat das, vielleicht ist das auch, weil ich einfach sehr stark auf die Chemikalien reagiere, aber mich hat das damals schon derart heim gemacht, dass ich im Park bin spazieren mit meinem Mann und dachte, ah, tu nochmal meine Hand streicheln, es fühlt sich so schön an, und schau mal die Bäume. Also ich bin und nicht mehr bei mir war und habe schon überhaupt nicht mehr klar denken und geschweige denn mich an irgendwelche Atemtechniken erinnern.
Ja.
Und bin dann, wo die Wehen stark geworden sind, derart von dem Schmerz übermannt worden, dass ich einfach brüllt habe, man soll mir jetzt etwas geben. Und was man mir dann gegeben hat, war der sogenannte Happy Button.
Okay.
Der wird, soviel ich weiss, in nicht sehr vielen Spitälern überhaupt abgegeben. Und bei mir hat es den Effekt gehabt, dass ich einen Filmriss von 4 Stunden habe. Also mein Körper hat weiterhin geboren, mein Geist war weg. Ja. Mein Mann hat mir regelmäßig auf die Brust geklopft, damit ich nicht vergesse zu schnaufen. Ich habe ihm Sachen erzählt, wie hey, wir dürfen nicht vergessen, diesen Fisch oder Anker mitzubringen.
Okay.
Und das Medikament muss eine halbe Stunde circa bevor vor dem richtigen Austritt vom Kind, also vor der effektiven Geburt, muss das abgestellt werden. Mhm. Weil es sonst könnte aufs Kind gehen. Sobald das Kind abgenabelt ist, könnte es eine Atemdepression geben im Kind. Also haben sie das dann abgestellt. Das heisst, ich bin in der Presswehe zu mir gekommen von meinem Drogenrausch.
Cold Turkey quasi.
Genau. Ich habe einfach nicht gewusst, wann ich bin, was ich dann mache. Und die Leute um mich herum haben mich angebrüllt, ich soll dich jetzt bitte pressen. Und das war für mich sehr schlimm gewesen.
Ja, also, ja, das ist also, erstaunlich, dass dann im Bericht steht, es ist alles super. Genau. Das ist so wie ein Hohn für genau. dich, dass du findest.
Ja.
Yes, it's good.
Genau. Ja. Ich habe auch erst ein halbes Jahr später dann die Akte eingefordert und eben eigentlich gehofft, dass ich genauere Infos kriege, warum, wie, was genau gemacht worden ist, um einfach nur zu sehen, dass dort im Bericht steht. Es ist alles super verlaufen.
Ja.
Ja, genau. Es hat sich für mich und mein Kind anders angefühlt.
Ja. Und hast du dann in dem Moment, wo das Kind draußen war, dann hast du es wahrgenommen? Oder?
Ich habe es wahrgenommen, aber es ist schon sehr... Auch wenn ich jetzt daran zurückdenke, es ist wie ein Traum irgendwo durch. Es ist natürlich, ich glaube, das ist für die meisten Frauen wie ein Traum ein bisschen mit diesen Hormonen, aber es ist schon sehr weit weg irgendwie. Ja. Ich war wieder bei mir gewesen, ich habe gecheckt, was passiert ist. Aber ja, ich bin nicht klar gewesen, glaube ich.
Ja, und kein so ein positiver, gefloateter Traum, sondern irgendwie so ein bisschen.
Es ist einfach nur noch okay, jetzt ist das Kind da, ich habe es überlebt.
Ja. Ja, okay, krass. Ja, dass man aus dieser Perspektive auch findet, ich will wissen, wie es anders könnte gehen, genau. Ist sehr verständlich. Und dann gibst du dich gleich immer wieder in die Situation rein, wo du mit Frauen zusammen gebärst. Sind da auch Ängste da von dir, dass du irgendwann findest, jetzt kommt es mir zu nahe?
Bisher nicht. Also ich habe auf das gewartet eigentlich. Auch lustigerweise war meine allererste Doula-Geburt in dem Spital, wo ich selber geboren habe.
Okay.
Und das war für mich schon auch gewesen, okay, jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Aber es war sehr gut gewesen. Ich habe auch also Zusammenarbeit mit der Hebamme sehr, sehr schön gefunden.
Okay.
Und was jetzt aber ist eben, wenn ich auch an eine zweite Schwangerschaft denke, dort denke ich, würde ich mich früher rausnehmen. Also ich glaube, gerade wenn man selber schwanger ist, sind die Kanäle viel mehr offen, man ist schon schwanger, viel intuitiver und zuckt viel mehr auf. Denke ich, würde ich früher aufhören zu arbeiten und mich ein bisschen mehr distanzieren.
Ja. Also aufhören zu arbeiten meinst du vor allem als Doula, weil du bist ja noch Yoga-Lehrerin.
Genau.
Das wirst du weitermachen.
Also ich gebe Geburtsvorbereitung und Schwangerschafts-Yoga, genau.
Wollen wir schnell reinwechseln?
Ja, ich glaube, es jetzt kommt.
Du bist eben noch Yoga-Lehrerin. Mhm. Jetzt befasst du dich mit Schwangerschafts-Yoga, bist noch Doula. Ist das schwierig, manchmal sich immer in diesem Spektrum zu bewegen, oder ist es für dich gerade eben etwas Positives und etwas Schönes?
Also du meinst im Spektrum mit ähnlichen Themen?
Ja, also Schwangerschaft, Geburt, Freude und Leid, Anstrengung, Druck.
Es ist das, was ich mir im Moment ausgesucht habe, um komplett eigentlich mal etwas anderes zu machen zu meinem ersten Beruf eigentlich. Und im Moment geniesse ich es mega, vor allem die Arbeit mit Schwangeren macht mir extrem viel Spass, weil das so durchgehend positiv ist. Also natürlich nicht nur positiv, klar, eben, es gibt die schlechten Erlebnisse oder eben, wenn man ein Kind verliert und so, das ist auch traurig, aber es ist so, in meiner Position kann ich einfach Frauen stärken. Und ich habe es vorher erwähnt, ich bin nicht so die Baby-Mama, also selber nicht gewesen, Baby-Mama, aber auch nicht so interessiert unbedingt sehr fest an diesen Kleinkind, sondern mir geht es mega fest darum, Frauen zu stärken. Also früher als Journalistin sind meine Kernthemen Feminismus und Frauen gewesen grundsätzlich, also Frauen im breitesten Sinn. Und ich habe das Gefühl, jetzt arbeite ich so an einem so urweiblichen Punkt oder mit einem urweiblichen Thema. und kann helfen, dort zu stärken, dass Frauen dort gestärkt werden, wo sie einfach manchmal auch ein bisschen allein werden oder sich allein fühlen. Und das gibt mir wieder sehr viel zurück. Ja.
Was kannst denn du machen, also zu einer Frau? Eben, du kannst sie stärken. Was kannst du ihr mitgeben, damit sie selber auch so ein bisschen ihre eigene Stärke findet in dieser wirklich, also schwierigen oder anstrengenden Situation einfach?
Also es kommt ein bisschen darauf an, wenn ich als Doula arbeite, dann schaut man wirklich, wie ihre Situation ist. Und ich arbeite mit einerseits Yoga, andererseits aber auch mit Hypnose, um wirklich gewisse Themen auf den Grund zu gehen, um zu schauen, wo sind Ängste, wie kann man unterstützen. Wenn jetzt jemand einfach zu mir ins Schwangerschafts-Yoga kommt, ich gebe ein Schwangerschafts-Yoga, wo sich zusammensetzt aus Asana, also Bewegung, Atem und Entspannung und dann noch Theorie. Mhm. Und dort versuche ich eben genau mit diesen Punkten, Atem, Entspannung und Wissen, ich finde eben, und ein bisschen Bewegung, das sind auch die Punkte, die eine gute Geburt ermöglichen, aber auch schon in der Schwangerschaft essentiell sind. Also wir schauen, wie gesagt, dass es dem Körper gut geht. Wir schauen aber auch, dass wir Tools entwickeln, um den Geist zur Ruhe zu bringen. Um mal aus dem Hickhack, was muss ich noch und dort muss ich noch und die erwarten noch das von mir, einfach mal können sein. Einfach eigentlich den Kopf abzuschalten und zu spüren, okay, da ist noch etwas anderes in mir, wo, wenn mein Kopf nicht nur denkt, wo einfach in der Ruhe ist und was ist denn das, welcher Teil von mir ist das und wenn ich mich mit dem verknüpfe, wie fühle ich mich dann? Das und andererseits eben noch mit Element aus der Hypnose, teilweise auch aus dem Hypnobirthing. Und ganz klar in die Geburtsvorbereitung gehen, Tools, wie Frauen sich lernen, selber zu entspannen. Wie sich entspannen, muss man leider heutzutage wirklich lernen. Mhm. Es ist ja nicht einfach. Und je nachdem mache ich auch private Stunden in Yoga Nidra. Geht auch um wirklich ganz tiefe Entspannung erlernen, aber auch auf, sagen wir mal, sehr tiefe psychische Ebene, Zeug zu lockern, besser fließen zu lassen, eben gewisse Themen aufzulösen. Ich arbeite dort mit Vorsätzen, Sankalpas, die so ein bisschen unterstützend wirken in dem spezifischen Thema, das du hast. Also ich merke im Moment, eben bei mir ist es auch so ein bisschen die Balance und je mehr ich sozusagen Energie kreiere in meinem Leben durch irgendetwas, muss ich auch wissen, wo ich sie anrichte, damit es dann eine heilende Wirkung hat.
Mhm. Also wenn du meinst, wenn du Energie kriegst, wenn du sehr viel los hast oder gerade etwas Neues...
Die alten Muster einfach wieder verliert.
Ja, okay. Genau. ich nehme an, das ist mega unterschiedlich, was du Frauen kannst raten, wo sie jetzt am besten sich entspannen. Eben Yoga Nidra ist sicher eine Technik, aber so die persönlichen Ziele, die sie sich setzen, die sind sehr unterschiedlich.
Ja, sehr, sehr. Also wir erörtern sie auch in verschiedenen Übungen und jede Frau hat schlussendlich etwas anderes. Mhm. Ja.
Was ist für dich persönlich dann, eben du sagst, du hast Schlafstörungen, die Autoimmunkrankheit, dann hilft ja wahrscheinlich Entspannungsübungen nur noch begrenzt.
Also ja, dort... schließt sich der Kreis wahrscheinlich wieder. Ich habe keine Autoimmunkrankheit mehr. Also sie ist offiziell nicht heilbar. Und ein Mediziner sagt jetzt wahrscheinlich, dass ich schubfrei bin. Ich bin allerdings schon seit einem Jahr schubfrei. Wo ich ja, die Krankheit diagnostiziert gekriegt habe, ist für mich ganz klar gewesen, dass ich einen Quick Fix brauche und die Medikamente, die sehr stark waren, nicht mehr. Ich habe meinen Job gekündigt. Ich habe angefangen täglich Yoga zu machen, angefangen Pranayama zu üben. Und ich habe,
Pranayama ist Atem.
Genau, Atemkontrolle eigentlich. Und habe dann ein halbes Jahr später keinen erkennbaren Wert mehr gehabt, der auf eine Krankheit hindeutet. Und gleichzeitig habe ich an meiner Schlafstörung geschafft. Ich schlafe jetzt wieder durch, genauso wie mein Kind. Wir haben auch mit Hypnose viel geschafft. Und ja, das haben wir so in den Griff gekriegt. Und ich glaube, auch darum benutze ich jetzt die Tools. Das sind Tools, die mir selber extrem viel nützen. Ich merke, dass wenn ich... vor allem, wenn ich nervös bin und wenn ich mir etwas Grosses vornehme und mich unter Druck setze, dann wirkt sich das instant auf meinen Schlaf aus.
Okay.
Auch wenn ich mich streite oder emotional tangiert bin, dann weiss ich sollte Yoga Nidra machen und ich weiss, dass ich wirklich muss dranbleiben, damit mein Schlaf weiterhin so gut bleibt. Also es hat schon mit einem gewissen Investment zu tun. Und es gibt es auch eben, dass ich mal wieder einen Zusammenbruch kann, so wie jeder mal einen grossen Streit oder eine Krise hat. Und ich dann effektiv auch weiss, ich kann jetzt nicht schlafen. Also ich merke es, nachdem ich mich 3 Stunden gewälzt habe, und dann stehe ich auf und nehme auch effektiv ein Psychopharmaka, damit ich einfach weiss, ich kann am nächsten Tag funktionieren. Das ist zum Glück im letzten Jahr jetzt nur noch einmal vorgekommen. Aber ja, nobody's perfect.
Eben, ich glaube, das ist das, was ich auch an deinem Instagram-Account authentisch finde, dass du immer wieder zeigst, du hast zwar ganz viele Techniken und du bewegst dich viel, du ernährst dich gesund, du schaust auf dich, aber auch du schlitterst immer mal wieder voll in die Scheisse und merkst, oh Mist.
Ja, das ist so. Aber ich ernähre mich zwar gesund, aber ich trinke Alkohol und ich wäre lieber vegan, aber ich schaffe es wirklich nicht, auf Käse zu verzichten. Also ich habe auch noch einen grossen Schweinehund in mir.
Okay. wo du auch das Gefühl hast, also das ist etwas, wo du dich kannst damit versöhnen, oder ist das... triggert es dich dann gleich?
Nein, ich merke mega, dass ich mich eigentlich relativ wohl fühle oder jetzt in Balance fühle. Und sozusagen, wenn ich jetzt sage, okay, irgendwo durch, ich will mich lieber vegan ernähren, dann frage ich mich, wieso denke ich das? Also ist es jetzt etwas, wo der ganze Yoga-Zirkus um mich herum mir eigentlich auferlegt und ich ein Bild habe, eine Idee von mir, wo ich gerne wäre? Oder glaube ich, dass es mir gesundheitlich wirklich besser tut? Was steht dahinter? Und ich glaube, wenn man das für sich selber herausfindet, ist es einfach mein Schweinehund und mache ich es einfach gerne, aber deutet alle anderen Zeichen darauf hin, dass es mir einfach extrem gut wird und dann würde ich Glaubkraft aufbringen. Mhm. Aber so merke ich auch, unser Glas wie am Abend ist für meinen Mann mich ein Ritual und das tut uns gut. Und ich bin eigentlich nicht bereit, darauf zu verzichten, außer eben passiert der zweite Schwangerschaft, ja, oder so, die einem zwingt. Aber nur weil es bisher eben aus gewissen Yoga-Kreisen predigt wird, dass man auf Alkohol komplett selber verzichtet, sehe ich das noch nicht ganz ein.
Ja, oder eben quasi suchst dir deinen eigenen Weg. Genau. Ich nehme jetzt mal an, das ist halt etwas, wo du Frauen dazu ermutigst, auch eben, wenn du sie als Doula begleitest, dass sie ihren Weg finden müssen.
Ja, oder, mega wichtig.
Du bist eben, du schaffst als Doula, du gibst Yoga-Stunden, du hast noch ein Kind. Wie kannst du für dich einfach Ressourcen schaffen und so einen Moment, wo du deine Energie auftankst im Alltag?
Also ich habe gemerkt, dass ich so von meinem, bevor ich Mami war, bin ich total spontan und dort auch auf allen Hochzeiten tanzen und so. Und ich habe wie so gemerkt, ich muss massiv Prioritäten setzen und für mich herausfinden, also wie viel Zeit habe ich überhaupt, was möchte ich alles machen, was tut mir am besten. Und mittlerweile ist für mich ganz klar, ich brauche meine Asana-Praxis, also ich brauche wirklich 4 bis 5 Mal Yoga in der Woche, einfach zum Auftanken. Ich weiß, das klingt für viele Leute viel, aber für mich ist es wirklich einfach etwas, wie so am Morgen duschen, ich spüre mich einfach dann besser und ich weiß, dass ich mehr Geduld habe mit meinem Kind. Das Gleiche mit Pranayama, dort ist zum Beispiel mein Schweinehund im Moment eben noch grösser als ich. Ich weiss, ich sollte es noch mehr machen. Ich mache es echt wenig. Aber es hat mit Disziplin zu tun eigentlich. Ich bin mittlerweile sehr diszipliniert, bin ich früher überhaupt nicht gewesen. Mhm. Und schaffe mir, also ich mache mir wirklich einen Wochenplan und überlege mir, wo hat es Zeit für was. Was muss ich sonst noch alles machen? Muss ich noch ein Text schreiben? Muss ich noch etwas für meinen Blog machen? Dort habe ich ein Vorgespräch, ich muss Yoga vorbereiten. Wo bleibt Zeit? Und ja, diese Zeit, die wird dann einfach mal als Freizeit eingeplant. Ja. Also wirklich ganz, ganz bewusst. Ich habe so auch kleine Sachen entdeckt für mich. Ich höre Podcasts oder vor allem auch Hörbücher. Mir hat das Lesen mega gefehlt als Mama. Ich habe keine Zeit mehr gehabt dafür. Und jetzt, während ich koche, höre ich meine Hörbücher hören. Und kommt dort auch wieder in eine Balance, dass ich das Gefühl habe, ich kann die Zeit nutzen, um gleichzeitig etwas für mich zu machen. Mhm. Auch wo mein Sohn ganz klein war, er hat auch unten geschlafen und so ein klassisches Schreibaby war, bin ich stundenlang mit dem Tragetuch auf und ab gelaufen und habe einfach gleichzeitig meine Hörbücher gelöst. Also die Literatur, die ich mir eigentlich noch möchte, zum Gemüt führen. Genau. Und ich mache auch ganz klare To-Do-Listen, eben unterteile die nochmal in Pflicht und Kür und mache nur, was Pflicht ist und kühre Schiebe auf und versuche mich auch darauf zu trainieren, einfach okay damit zu sein.
Ja.
Dass man mal nicht alles schafft und dass man mal nicht mehr mag und dass man ein viel eingeschränktes Privatleben als Mama hat, wie früher.
Mhm.
Das sind so Sachen, wo man glaub, einfach muss sich selber sagen, hey, sind wir okay und die Zeiten werden sich auch wieder ändern. Ich pflege die Freundschaften, die mir wichtig sind, aber ich kann nicht mehr in allen Reisen gleich fest aktiv sein wie früher.
Nicht mehr überall, an jedem Fest auch noch schnell anstoßen, genau. Oder so. Du bist eben vorher Journalistin gewesen, hast auch ab und zu halt Texte geschrieben, die wichtige Themen ansprechen. Du bist dann dementsprechend auch so ein bisschen angegriffen worden, weil halt du polarisiert hast mit dem, was du schreibst und nicht allen das so gefallen hat. Ist das etwas gewesen, wo du gemerkt hast, dass kann ich jetzt nicht mehr in dieser Situation, wo ich als Mutter bin, oder hat es dir vielleicht auch sonst einfach gelangt, irgendein ist?
Es hat effektiv den Punkt gegeben, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich ein Kind, jetzt kann ich das nicht mehr, ich mache mich auch angriffbar. Also es war eigentlich erst eine Recherche gewesen. Ich habe den Text nie veröffentlicht, eine Recherche, wo es effektiv um Kindesmissbrauch gegangen ist. Und die Person, wo ich angefangen habe, einfach dem nachzugehen, hat dann angefangen, meine Instagram-Bilder durchzulegen von meinem Sohn. Und okay. Ich habe das vielleicht aus Paranoia, vielleicht auch nicht, als eine gewisse Drohung empfunden oder zumindest als Machtdemonstration. Und dort ist es mir wie so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen, dass ich von da, hey, ich muss da eine gewisse Distanz reinbringen. Ich möchte mich nicht mehr so exponieren, vor allem nicht mehr so persönlich. Ich habe früher für das Weiss-Magazin geschrieben, wo ja sehr eben aus dieser subjektiven Perspektive geschrieben wird. Ich habe extrem viel von mir preisgegeben. Mhm. Und ich habe gewusst, das kann ich nicht mehr machen. Weil wenn ich jetzt von meinem Privatleben preisgebe, dann ist es automatisch das Privatleben von meinem Kind. Gleichzeitig auf Instagram ist ja eigentlich eine gewisse ähnliche Diskussion, oder? Wie viel gibst du von deinem Kind preis? Aber ich finde es dort viel einfacher steuerbar irgendwie. Also mir ist recht bewusst, welches Bild kann ich posten oder was hat es für einen Effekt. Gleichzeitig, wenn ich einen extrem persönlichen Text über mich schreibe, über Sexualität oder so, dann kann das mit dem Kind schon irgendwann mal hure unangenehm sein. Plus auch, ich habe wie das Gefühl, auch auf Instagram das Leben teilen, das ist wie okay, dass es einfach das Leben ist.
Mhm.
Oder es ist in meinen Augen auch besser, wenn es einfach das echte Leben ist. Früher hatte ich oft das Gefühl, über eben polarisierende, krasse Sachen, über die, also die berichtenswert sind, zu schreiben. Und umso mehr ist es dann, also sind es gewisse extreme Seiten oder gewisse Themen aus deinem Leben, wo du sonst vielleicht nicht mal irgendwie deiner Cousine würdest erzählen, wo ich da in der Öffentlichkeit geschleudert habe. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Ja.
Und dann hast du, also eigentlich, dein Kind war etwa eins gewesen, also, wo du den Job wirklich gekündigt hast?
Mein Kind war ein halbes Jahr alt gewesen, wo meine Krankheit diagnostiziert worden ist. Ich habe ihn mit 7 Monaten gerade in die Kita eingewöhnt und bin dann, als er 7 Monate alt war, arbeiten. Und nach 2 Wochen arbeiten, hat man mir die Krankheit diagnostiziert und mich wieder krank geschrieben.
Okay.
Und dann bin ich 2 oder 3 Monate krank geschrieben gewesen, bis ich verstanden habe, dass ich künden muss, um mich längerfristig da rauszuziehen. Genau.
Jetzt gerade die Vereinbarkeit, die mega vielen Frauen zu arbeiten macht. Du hast jetzt noch einen Job, der relativ unregelmäßig tönt, als Doula und als Yoga-Stunde, die kannst oder quasi Schwangerschaftsbegleitung kannst einigermaßen planen, aber dann Geburten, die kommen einfach, wenn sie kommen, und sie dauern meistens nicht nur 2 Stunden.
Ja.
Wie machst du das?
Also das geht wirklich nur, weil ich extrem gut unterstützt bin aus meinem sozialen Umfeld. Das ist so. Also viele Doulas sind Frauen, die Kinder schon draussen haben. Genau wegen dem. Bei mir geht es nur, weil mein Mann selbstständig ist und relativ flexibel, also sein eigener Chef, und auch doch mal das Kind holen. Und meine Mutter unterstützt mich sehr. Plus meine Schwester studiert. Und die Studenten heutzutage sind auch relativ flexibel.
Ja, das sind schon zu meinen Zeiten gewesen.
Genau. Das macht, dass ich wirklich sehr viel Unterstützung habe. Und kann jemandem von diesen 3 Leuten anrufen und sagen, hey, es geht los und
komm heim und ja.
Und das stresst dich nicht, der Gedanke? Für viele ist ja nur schon der Gedanke an, ich kann nicht so recht planen und mit dem Kind kann man auch nicht planen, noch schwierig. Das stresst dich jetzt persönlich nicht?
Also als Doula ist es so, dass du wie ein Picke hast, wo zwei Wochen vor dem Geburtstermin anfängt und bis eigentlich zwei Wochen nach dem Termin geht. Und was ich auch gelernt habe, ist, ich muss mich einfach viel besser planen, im Sinne von, dass wir Anfang Jahr sitzen und sagen, wann machen wir Ferien? Mhm. Weil dann nehme ich natürlich keine Frau an, die dann gebären würde. Ich garantiere 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar zu sein. Was mich ein bisschen stresst, ist, dass ich mein Natel nicht auf Flugmodus tun kann. Ja. Das ist für mich auch so ein Abfahren. Das hilft mir sehr, mich irgendwie vom Alltag zu distanzieren. Mhm. Und in dieser Pickezeit hocke ich schon manchmal auf Nadeln. Es ist nicht mal so, dass ich es nicht planen kann, sondern einfach so, dass auf Nadeln sitzen und nicht recht wissen, braucht es mich jetzt, Leute heute Nacht, also ich kann, wie auch nicht, eben, Schlaf ist mein Thema, ich kann nicht ganz so tief irgendwie schlafen, wenn ich weiss, es könnte jederzeit mein Nattel läuten. Ich sehe es aber als Übung und ich denke, das werde ich auch noch lernen, besser. Es schränkt schon ein bisschen ein, also eben, kannst auch nicht an ein Fest und zu viel Alkohol trinken, kannst nicht irgendwie das Grossmami in Süddeutschland besuchen. Mhm. Das ist schon sehr, gleichzeitig hat es auch wie es gibt dir die Chance, wirklich mal runterzufahren.
Ja.
Und zu sagen, hey, ich bin jetzt einfach da und eben, ich plane nicht mehr so viel und ich trinke mal ein bisschen ruhiger. Es ist wie so eine verordnete Ruhephase, so das Picken.
Okay. Kann man dann, also ist das, lohnt sich das finanziell?
Nein.
Okay. Das hätte mich sehr erstaunt, wenn das so wäre. Aber,
Nein. Also es gibt Länder, ich weiss, gerade in den Arabischen Emiraten, da zahlt man für eine Doula $15,000.
Okay.
Es gibt ja Leute, die sich das können leisten können. In der Schweiz ist es so, dass man zwischen 900 und 1300 Franken zahlt für eine Begleitung. Wenn man das abrechnet auf wie viele Coaching-Gespräche plus eben dann 4 Wochen lang Picke, eine Geburt geht, sagen wir mal 15 Stunden, wenn man das abrechnet, dann siehst du schnell, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Ja. Plus eben, wenn ich 4 Wochen auf Picke bin, ich muss mehr als eine Frau pro Monat nehmen, um einen Monatslohn zu generieren. Ja. Also du hast dann eine Frau parallel und musst mit Backups arbeiten. Viele wollen das nicht, einfach um können zu 100.000% garantieren, bei dieser Geburt dabei zu sein. Ja. Das heisst, es ist mehr ein Nebenjob.
Ja. Okay. Ja, aber wie das klingt, also ich hätte jetzt 15.000 fast noch angemessen gefunden für das, dass du mit so viel Herz und Energie dabei bist, aber das ist, könnte sich natürlich wenige leisten,
genau,
das ist klar.
Genau, und das ist auch ein Thema eben so mit dem Leisten, also ich finde es auch noch schön, Doulas machen es wirklich mit so viel Herzblut. Klar, das Ziel ist schlussendlich, dass man dort den Wert von dieser Arbeit sieht und dann vielleicht sogar mal Krankenkasse anerkannt ist. Natürlich, oder auch sieht, dass Leute, die sich für 2'000 Stutz einen Kinderwagen kaufen für das Baby, vielleicht sich das auch wert sind, die 1'500 Stutz in die Hand zu nehmen für eine gute Geburt und das aufgehoben sein. Aber gleichzeitig gibt es auch Frauen, gerade geflüchtete Frauen in der Schweiz, die eine ganz andere Gebärkultur zum Beispiel daheim haben. Und umso mehr da ein bisschen verloren sind. Mhm. Und dann gibt es Doulas, die sich genau mit dieser Thematik fest beschaffen und die unentgeltlich oder für wirklich einen kleinen Preis begleitet, um auch teilweise zu dolmetschen mit dem Spital und die zu unterstützen. Also es geht wirklich darum, die Frauen zu unterstützen und es soll nicht ein Ding sein, das sich nur wohlhabende Frauen leisten können. Das ist ganz wichtig.
Ja, das habe ich wirklich bis jetzt gar nicht gewusst. Ich habe gedacht, das sei etwas, wo man schon recht muss Geld in die Hand nehmen. Und wie du es gerade sagst, wenn du einen Kinderwagen oder irgend so etwas anschaust, dann ist man da bei anderen Preisen. Was persönlich ist jetzt für dich so als Abschluss das Wichtigste, um auf sich zu schauen, dass man seine Energien behalten kann? Gibt es etwas, wo du findest, das finde ich mega wichtig, das bringt mir persönlich mega viel?
Ich glaube, Authentizität. Ich glaube, wenn man anfängt, wirklich anzuschauen, wer man ist und was man braucht, um glücklich zu sein und herausfindet, eben, also sich lernt, wie so ein bisschen abkapseln von Sachen wie Prestigeobjekte. Also sagt, okay, ich muss nicht auf eine Karriere arbeiten und nicht auf ein Haus oder ein Auto, damit andere mich lieben, herausfinden, ja, wer man ist, dann weiss man auch, was man sich gut tun kann. Und dann spürt man sich auch hoffentlich, wenn man so ein bisschen an Edge herankommt. Und man spürt, wenn man fast schon an Edge herankommt, dann kann sich dann vielleicht abholen mit genau dem Instrument, wo man weiss, dass es einem gut tut. Das kann sie einfach ein Maniküre machen, mal über nichts nachstudieren. Es kann sie eben eine Asana-Yoga-Practice aufrechtzuerhalten. Aber das ist, glaube ich, sehr individuell. Es gibt nicht etwas, kein Rezept. Aber ich denke darum, Authentizität, also den Mut haben, sich selber zu sein und sich selber anzuschauen und einfach zu sein. Ja.
Wie schwierig ist das denn für dich gewesen? Wie du bist, also ich habe dich schon wahrgenommen, weißt, als Journalistin, als gefeierte Journalistin, wo alle sagen, wow, hey, krass, was die anpackt. Und eben Texte werden kontrovers diskutiert, sich dann plötzlich aus dem Kuchen rauszunehmen. Das ist ja nur schon bei mir, hat es geheißen, spinnst du quasi, baust dir etwas auf und nachher sagst, ade, merci. Yeah. Sind das auch Ängste gewesen bei dir?
Grosse. Ich kann sehr mitfühlen mit dir. Ja, mega. Also ich habe wirklich, also es hat angefangen eigentlich bei der Schwangerschaft schon auszufallen. Ich habe gewusst, oh Gott, jetzt bin ich schwanger. Und ich habe eine gewisse Paranoia in meinem Hirn hat angefangen zu laufen. Fragen, jetzt sind all die Hater mega glücklich, dass ich schwanger bin und die ist eh weg vom Fenster nachher und hat sie gemeint, sie baut sich eine Karriere auf. So, ich habe Schadenfreude gewittert. Ja. Und das ist nichts anderes wie Paranoia. Natürlich gibt es das vielleicht, aber muss ich auch überlegen, tangiert es mich wirklich in meinem Leben? Aber absolut, ich hatte die Ängste und ich hatte eine mega Krise auch nach eben den ersten paar Monaten mit dem Kind. Keinen Output können zu generieren, blöd gesagt. Irgendwie nicht der Welt können zu sagen, hey, I'm okay.
Ja.
Und schaut, ich kann trotzdem noch mega irgendein Thema anpacken und darüber schreiben. Und mein Job zu kündigen, hat mir sehr, sehr fest wehgetan. Ich habe mega lange überlegt. Und ich habe gespürt, mein Bauchgefühl sagt, das ist der einzige Weg. Aber gleichzeitig mein Verstand hat wie gesagt, du hast deinen Traumjob. Du bist relativ frisch ab dem Studium. Hast irgendwie 3 Jahre geschafft und hast deinen Traumjob. Du bist Reporterin bei einem Magazin, das total toll ist und also ein gutes Umfeld, auch ein gutes Klima effektiv in dieser Redaktion. Und du willst freiwillig den Job an den Nagel hängen. Du bist eigentlich weich.
Ja.
Und ich habe wirklich sehr lange gebraucht, zu sagen, eben die Authentizität eigentlich finden, zu sagen, ich stelle dort aber auch zum Teil einfach etwas dar. Ich tue mir den Druck auch selber auferlegen, sehr gute Texte zu schreiben oder zumindest Texte, die eben anecken und diskutiert werden. Auch gerade in dem Feminismus, in dieser Feminismus-Sparte, wo dann gleichzeitig wieder eine mega Stutenbissigkeit und man ist untereinander. Und ich habe einfach gemerkt, hey, es tut mir nicht gut. Und ich möchte mir jetzt einmal die Zeit geben, mich selber wirklich kennenzulernen. Weil, genau das habe ich vorher gemeint, man meint, man wird geliebt von anderen sehr oft, weil man etwas erreicht. Man will Anerkennung und Wertschätzung. Bei mir war es durchs Schreiben. Mhm. Ich habe gemerkt, ich kriege sie, aber ich kriege auch Hass.
Ja.
Und es ist einfach nicht längerfristig. Es gibt vielleicht einen kurzen Kick, wenn dir jemand auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht, aber das macht dich nicht glücklich.
Und das macht dich nicht aus, vor allem.
Genau. Oder? Genau. Und mal überhaupt sich die Zeit nehmen, den Mut fassen, anzuschauen, wer bin ich eigentlich und was hast, wer bin ich? Und einfach okay mit dem zu sein. Ja.
Und inwiefern hat dich dein Mann können unterstützen in diesem ganzen Findungsprozess?
Mega hat er mich unterstützt. Wie ist eine gute Frage. Er hat mich auf allen Ebenen mega getragen. Er war mega da gewesen. Einerseits, klar, auch mit diesen ganzen existenziellen Ängsten gesagt, du schaust jetzt mal auf deine Gesundheit und flickst dich zusammen und ich bringe den Batzen heim. Das, ich meine, das ist ein Privileg auch. Das kann sich nicht jede Familie leisten. Er ist emotional sehr, sehr unterstützend und wirklich einfach da gewesen.
Machen wir noch ganz kurz den Bogen noch zu den Männern, die die Frauen unterstützen. Bei der Schwangerschaft, die erlebst du auch. Wie wichtig ist es dort, dass sie auch ihre Rolle finden?
Es ist ein ganz heikles, schwieriges und wichtiges Thema. Okay. Also wir Doulas machen, glaube ich, alle ein bisschen die Erfahrung, dass Männer uns gegenüber sehr misstrauisch sind am Anfang.
Okay.
Weil sie fast das Gefühl haben, ui, da kommt jemand und nimmt mir eben meine Rolle weg. Weil ja. ich muss ja der sein, der da ist während der Geburt. Und eben so die tragende Rolle. Weil sie auch gar nicht wissen, was sie sonst machen sollen. Sie haben die Rolle nicht, ja. das ist wie nicht definiert. Und gleichzeitig merke ich, dass all die Pärchen, die ich begleitet habe, das sind vor allem Männer, die unglaublich dankbar sind. Weil sie gemerkt haben, okay, es wird nicht von mir erwartet, dass ich das und das mache und dass ich genau weiss, wo ich ihre Rücken muss drücken muss, damit sie mit dem Wehrschmerz besser umgehen kann, sondern dass ich einfach dort sein darf. Und dass ich einfach darf in diesem Geburtsprozess dabei sein, so wie ich kann. Mhm. Ob es jetzt ist, meiner Frau gut zuzureden oder einfach ihre Hand zu heben. Und ich darf auch mal schnell raus und verschnaufen und dann für das Baby da sein, wenn es auf die Welt kommt. Und einfach das auch erleben, miterleben darf. Mhm. Ich bin einfach da, sozusagen dass der Part von, was muss ich alles machen und der ganze Druck eigentlich darf wegfallen.
Du bist eine Entlastung eigentlich auch für sie.
Also wir sagen auch ganz klar, wir versuchen auch den Mann zu entlasten. Und also es hat es auch schon öfter gegeben, dass ich Männer wirklich schnell rausschicke und sage, jetzt gehst du etwas essen, weil du bist bleich und du kippst mir gleich um und jetzt gehst du raus und lässt dich auch schnell an. Ja. Ich habe auch schon einen Mann hypnotisiert im Gebärsaal, damit er wieder zu seiner Kraft kommt. Ja. Aber es ist sehr wichtig, dass sie sozusagen einbezogen sind. Mhm. Aber einfach mit ihrem ganzen Dasein als Mensch einfach dabei sein.
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast von Any Working Mom.
Danke vielmals fürs Zuhören.
Musik und Produktion in den Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch noch auf anyworkingmom.com, auf Insta, auf Facebook, auf Pinterest
und auf eurem lokalen Spielplatz.
Immer dort, wo am meisten geschrauen wird.